Qualität ist gut, dann schießen wir los.
Genau.
Willst du anfangen? Soll
ich habe letztes Mal angefangen, fang du diesmal an.
Fang ich an.
Genau.
Hallo liebe Fotofreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotopodcast, die Folge Nummer 59. Heute sind wir nur zu zweit und bei mir ist der Tino. Hallo Tino.
Hallo, herzlich willkommen.
Dankeschön. Wir haben eine kleine schöne Sendung wieder für euch und hier zuerst mal die Themen. Wir haben einen Tipp von Marc, unserem Hörer, nochmal zu Datensicherung in der Cloud.
Dann haben wir einen Tipp zum Filmen mit der Spiegelreflexkamera.
Wir haben wieder mal eine Fotolocation im Programm, ein Tipp fürs Rausgehen.
Dann einen kreativen Tipp, wie kann man den Hintergrund in seinem Heimstudio gestalten?
Dann überlegen wir uns heute mal was zum Thema Tablet-Computer als Fotocomputer für unterwegs.
Wir möchten euch eine Radiosendung vorstellen.
Ich habe die Olympus XZ1 auf einer Party im Lowlight-Bereich getestet.
Und nachdem Marek in einer der letzten Sendungen sein neues Stativ vorgestellt hat, möchte ich heute meins vorstellen.
Jo, dann haben wir noch eine kurze News von Nikon, eine neue Kamera und wir haben noch ein Feedback von unserem Hörer Steffen.
Und am Schluss folgt der zweite Teil des Interviews mit Anja zum Thema Foto im Kino.
Bunte Sendung, viele Themen. Tino, wir starten mal.
Genau.
Und ich würde sagen, wir nehmen mal den Tipp von unserem lieben Freund Marc auf. Schöne Grüße nach Berlin, Marc. Er hat uns zur ersten Sendung, ich glaube, es war in der ersten Sendung vom Relaunch sozusagen, nochmal einen Tipp gegeben. Wir hatten damals über Datensicherung in der Cloud gesprochen. Und Datensicherung in der Cloud ist ja immer so eine Frage, ja, wer kommt denn noch an meine Daten ran oder an meine Fotos? Sind die dann da sicher? Risiko, möchte ich das da hochladen? Viele Datendienste verschlüsseln die Daten, die man hochlädt, dann auf ihren Servern. Aber ist der Weg dorthin verschlüsselt? Was ist mit den Mitarbeitern, die den Schlüssel kennen von dem Dienst? Also es gibt da viele Fragen, worüber man sich zu Recht Gedanken machen kann. Und Marc hat hier nochmal ein kleines Programm vorgeschlagen, TrueCrypt. Ich benutze das selbst auch für Daten, die ich in die Cloud lege, jetzt schon seit einem Jahr sehr erfolgreich und es ist auch zuverlässig. Ihr müsst euch das so vorstellen, TrueCrypt funktioniert wie ein Laufwerk, ein zusätzliches auf eurem Computer. Das geht über alle Systeme. Es gibt es für Windows 7, Vista XP, Mac OS X und Linux als kostenlose Software vor allem. Und ihr macht quasi einen Container, in dem ihr eure Daten reinlegt oder einen Ordner und den mountet ihr in euer System. Das hört sich alles kompliziert an, ist es wirklich nicht so schwer. Wenn der geöffnet ist, also gemountet ist, mit eurem Passwort eingegeben, öffnet er sich, dann sieht er wie ein normaler Ordner, wie eine normale Festplatte aus. Ihr könnt Daten rein- und rausschieben und tun, was ihr möchtet. Und wenn ihr fertig seid, schließt ihr diesen Ordner wieder und dann könnt ihr ihn zum Beispiel irgendwo in die Cloud hochladen. Funktioniert einwandfrei, ist kostenlos und mit ein bisschen Nachlesen und Googlen kann man auch sogar diesen Ordner, diesen TrueCrypt-Container auf die Dropbox legen. Und das Schöne ist, er synchronisiert dann nicht immer den ganzen Ordner, sondern er macht das auch inkrementell. Das heißt, nur die Daten, die ich geändert habe, und das ist ja wichtig, wenn ich es eben in die Cloud hochlade, da gibt es viele Tipps dazu. Und wir sind kein Technik-Podcast, wir wollen das hier nicht breit treten, aber www.truecrypt.org ist der Tipp. Vielen Dank, Marc. Dort steht alles, kann man alles nachlesen. Funktioniert aus meiner Sicht super. Und dann sind eure Daten verschlüsselt auf dem Laufwerk. Ihr könnt dort auch verschiedene Schlüssel aussuchen. Es gibt wirklich die guten Verschlüsselungsalgorithmen auch. Es wird euch auch empfohlen, welchen ihr nehmen sollt. Das Programm, die in den Beschreibungen steht da einiges dazu. Und ich bin da sehr zufrieden. Ihr könnt da sicherlich Daten auslagern, die man dann nur mit viel Aufwand, wenn ihr ein ordentliches Passwort gewählt habt, wieder mit viel Aufwand entschlüsseln kann. Und das wird wohl keiner machen für die privaten Fotos von der Person XY.
Genau. Was ganz schön ist auf der Homepage von TrueCrypt, man kann sich Bildschirmfotos von dem Programm angucken und kann sich schon mal im Voraus Gedanken machen, ob man mit dieser Oberfläche zurechtkommt. Und ich finde, das sieht ganz ordentlich aus. Man kriegt schon mal einen guten Eindruck, wie das Programm arbeitet.
Ja, und es geht auch wirklich gut. Schön, Marc, vielen Dank. War wirklich eine gute Ergänzung mit Verschlüsselung, wenn man es die Bilder irgendwo hochlädt oder natürlich auch andere Dateien.
Genau. Prima. Ja, dann kommen wir mal zu dem Thema Filmen mit der DSLR. Wir sind ja ein Fotopodcast und kein Filmpodcast, aber ja, in der letzten Zeit haben ja die Spiegelreflexkameras die Funktion der Funktion des Filmens erweitert worden. Und als Fotograf spielt man dann ja doch einmal damit.
Mache ich auch gerne.
Und ja, ihr habt ja schon ein paar Videos von den Hörertreffen gesehen. Die sind ja auch mit der Spiegelreflexkamera entstanden. Und das war schon von einer anderen Videokamera nicht zu unterscheiden. Beziehungsweise es war insofern zu unterscheiden, dass die Qualität schon eine andere war in den Bereichen, wo man mit der Schärfentiefe zu tun hat. Aber ich fange mal von vorne an. Bislang hat man zum Filmen ja Camcorder verwendet, die auf DV-Kassetten gefilmt haben, bis zu 60 Minuten Film, waren dann im herkömmlichen Fernsehformat aufzuzeichnen. Die waren handlich und einfach zu bedienen und eigentlich für jeden erschwinglich. Inzwischen sind diese Kameras von HD-Videokameras abgelöst worden, die jetzt aber auch nicht mehr mit Videokassetten arbeiten, sondern Festplatten besitzen, Speicherkarten haben. Ja, und jetzt muss man sich überlegen, möchte ich noch so einen Camcorder kaufen oder gehe ich dazu über, mir eine Spiegelreflexkamera anzuschaffen, mit der ich dann gleichzeitig auch filmen kann. Was spricht also für das Filmen mit der Spiegelreflexkamera? Ich brauche kein zweites Gerät. Die Kamera habe ich eh. Aufnahmen kann ich mit 720p oder 1080p, also dem HD-Ready oder Full-HD-Modus, machen, auch schon bei Einsteiger-DSLRs. Der Fotosensor ist in seiner Größe dem Videokamerasensor weit überlegen. Er ist natürlich viel, viel größer. Der Videokamerasensor, der hat eine Größe eines Fingernagels und bei der DSLR habe ich natürlich einen weitaus größeren Sensor. Und der ermöglicht es auch, dass man bei schwierigen Lichtsituationen ein sehr rauscharmes Bild erhält. Und, ich hatte es eben schon angedeutet, die geringe Schärfentiefe ist natürlich ein besonderer Reiz. Das sehe ich sonst nämlich nur bei Filmen, ja, bei Kinofilmen oder bei professionellen Fernsehproduktionen. Jetzt, wo Licht ist, ist auch Schatten und so gibt es auch Schwierigkeiten beim Film mit der DSLR. Also im Vergleich zu Camcordern sind sie deutlich schwerer und liegen beim längeren Film nicht so gut in der Hand. Und ihr wisst das vom Fotografieren, es ist schon manchmal schwierig, mit langer Brennweite ein ruhiges Bild zu machen. Wie soll das erst gehen, wenn ich irgendwie eine 30-sekündige Sequenz filmen möchte und ich muss dann die Kamera samt Objektiv sehr, sehr ruhig vorm Auge halten. Die Bildstabilisierung ist noch nicht so gut wie bei Camcordern. Ich habe also nur die Bildstabilisierung, die das Objektiv mit sich bringt. Nachteil auch, die eingebauten Mikrofone sind in den meisten Kameras ja Monomikrofone, also für Musikaufnahmen, Konzerte nicht so sehr geeignet. Und
auch eher nicht so gut, die da drin sind, ne?
Ja, und natürlich habe ich so Geräusche, die beim Zoomen entstehen oder beim Fokussieren, die gelangen natürlich gleich mit auf die Aufnahme. Der Autofokus ist beim Film noch nicht so ganz ausgereift. Wenn ich also etwas fokussiere, dann passiert es einfach ganz regelmäßig. Die Kamera fokussiert über den Schärfepunkt hinaus und fokussiert wieder zurück. Ich habe also keinen ganz gezielten, sauberen Fokus, sondern das ist halt noch im, es geht immer so ein bisschen in die positive und negative Richtung. Ja, das war's aber schon, was mir an negativen oder an Schwierigkeiten dazu eingefallen ist. Wenn ich mich also für den Kauf einer DSLR entscheide, sollte ich mir überlegen, ja, will ich sie zum Filmen verwenden und gucke mir dann an, was kann die Kamera und worauf achte ich dann? Was ist mir dann überhaupt wichtig? Meiner Meinung nach sollte sie Videoaufnahmen mit unterschiedlicher Bildzahl pro Sekunde ermöglichen. Je nach Hersteller, ich kann jetzt nur Canon und Nikon miteinander vergleichen, dann wird das Filmen bei 30, 25 oder 24 Bildern pro Sekunde angeboten. Manche Kameras unterstützen alle Modi, manche eben nur ein oder zwei. Ja, diese Zahlen 30, 25, 24 geben also an, wie viele Bilder von der Kamera aufgenommen werden, um ein flüssiges Bild oder einen flüssigen Film zu ergeben. Gleichgültig, ob das jetzt 30, 25 oder 24 sind, erkennt unser Auge in jedem Fall eine flüssige Bewegung. Also bei keinem sieht es dann irgendwie abgehackt aus. Ich persönlich filme aber im 25p-Modus, um das 50-Hertz-Flackern bei künstlichen Lichtquellen zu vermeiden. Vielleicht habt ihr den Film, der auch bei Vimeo zu sehen ist, gesehen, den ich vom Hörertreffen in Berlin gemacht habe. Und da sitzen wir zu Beginn in einer dunklen Kneipe. Nur ein paar elektrische Lampen leuchten da. Und dort sieht man eben, dass es ein leichtes Flackern im Bild gibt. Damals habe ich eben mit 24p gefilmt und da gab es eben diese Schwierigkeiten. Draußen ist das völlig egal, da gibt es da keine Probleme. Gut, also ich filme mit 25 Bildern pro Sekunde. Dann gibt es die Bildqualität einmal in 720p und in 1080p. 720p klingt jetzt nach deutlich weniger als 1080. Aber wenn ihr das Fernsehbild von ARD und ZDF kennt, die ja auch schon in HD ausstrahlen, und wer einen HD-Fernsehreceiver hat, der soll jetzt wissen, dass dieses Programm ja wirklich in sehr hoher Qualität vorliegt und dass dieses auch nur in 720p übertragen wird. Es ist also nicht unbedingt notwendig zu sagen, ich muss das absolute Maximum an Auflösung haben. Man erhält wirklich mit 720p schon ein hervorragendes Bild. Und natürlich hat man dadurch auch deutlich geringere Datenmengen, wenn ein Videoschnitt gemacht werden soll. Wer einen normalen Standardrechner hat, egal jetzt ob Apple oder Windows-PC, also Full HD zu schneiden auf dem Rechner, das ist schon eine Höchstleistung für einen Computer. Und wenn man nicht unbedingt über Nacht rendern lassen will, der sollte dann auf 720p gehen und dann ist es schon eine ganz tolle Bildqualität.
Es hat ja auch den Vorteil unterwegs, bei der Aufnahme, dass ich eben bei 720p wesentlich mehr Minuten auf meine Speicherkarte bekomme, als wenn ich Full HD aufnehme.
Das ist auch noch ein absolutes Argument, wenn man nicht mit der ganzen Tasche voller 16 GB Speicherkarten herumlaufen möchte, reichen da 720p locker aus. Ja, besonders wichtig für Musiker ist die Möglichkeit, ein externes Mikrofon anschließen zu können. Und da haben die heutigen Kameras zum Teil schon Buchsen, wo man diese kleinen Klinkenstecker einstecken kann, wo dann der Ton direkt auf die Speicherkarte mitgeschrieben wird. Absolut synchron, und da habe ich also bis jetzt beim Filmen gute Erfahrungen gemacht. Und diese Mikrofone, die gibt es so in guter, richtig guter Qualität schon ab 100 Euro. Und auf der Stefan rief mich Nein, der rief mich nicht an, sondern der sprach mich eben schon darauf an, dass jetzt auch von Nikon ein Mikrofon auf dem Markt ist, welches auf den Blitzschuh oben gesteckt werden kann und dann praktisch ja ein Stereomikrofon, was dann wohl hoffentlich genauso gute oder bessere Qualität liefert, wie das bei diesen Camcordern der Fall ist. Ja, das waren erstmal so meine Gedanken zum Filmen mit der Spiegelreflexkamera. Ich werde das auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Ich habe auch schon mal einen Film, ein Interview damit geschnitten und bin überhaupt erstmal dazu gekommen, mich mit dem Thema zu befassen. Dieses Video werden wir dann mal für euch verlinken und ihr könnt euch selber einen Eindruck davon machen.
Und Tino, ich weiß, du hast das auch verschriftlicht im Internet. Ich denke, da setzen wir auch nochmal einen Link, dass die Leute, die sich mehr dafür interessieren können und in dem Bereich Anfänger sind, sich einfach das mal durchlesen können.
Richtig, genau. Ich bin dabei, mir so einen Fotoblog aufzubauen. Ich will das jetzt nicht so professionell betreiben und täglich dort Berichte einstellen, aber immer mal, wenn ich hier auch für die Sendung was vorbereite, dann werde ich das da auch einstellen, auch mal mit dem einen oder anderen Foto, dass man das nochmal nachlesen kann. Stefan, du hast einen Fotolocation-Tipp für uns.
Ja, zurück zu den Wurzeln und raus in die Natur. Wir haben ja einen super April und es hat mich nicht mehr drin gehalten mit der Kamera nach langem Winter und schlechtem Wetter, und ich bin ein Schönwettermensch. Ich mag das kalte, nasse Licht. Musste ich raus Und es hat sich wunderbar ergeben. Ich unterrichte ja an einer Schule einen Kunstkurs im Gymnasium und wir beschäftigen uns dort aber ein ganzes Jahr nur mit Fotografie. Und ich war mit meinem Fotokurs in der Rhön im Hochmoor, im Roten Moor. Und das will ich hier einfach mal als Tipp geben, die Rhön mitten in Deutschland für alle gut zu erreichen. Aber an der Rhön wird auch oft vorbeigefahren, weil die A7 direkt quasi zwischen Fulda und Rhön hindurch schießt und man vielleicht eine lange Tour hat und von Norden nach Süden fährt. Dann lohnt es sich ja mal, eine kleine Pause einzulegen und mal von der Autobahn runterzufahren und vielleicht in die Rhön rauszufahren. Okay, zugegeben, man muss wirklich eine Pause machen wollen, weil von der Autobahn bis ins Moor dauert es eine halbe Stunde. Aber wir haben zwei Hochmoore, das Rote und das Schwarze Moor. Beide wunderbare Fotolocations, um sich auszutoben. Charakteristisch für diese Landschaften in dem Fall sind, dass sie, damit man sie begehen kann, Holzpfade durchgelegt sind. Das heißt, man läuft auf Holzbohlen durch die Moore. Man sollte auch tunlichst nicht daneben treten, weil es könnte einen verschlingen. Aber diese Wege sind halt sensationell zum Fotografieren. Es ist, man hat immer ein Element vor sich, was man einbeziehen kann, wenn man möchte. Man kann sich dort tief auf den Boden legen, kann über die Kanten gehen, kann eine Diagonale rausmachen. Der Weg, der reizt schon allein. Und dieses verwitterte Holz aus der Hochrhön, wo dann rostige Nägel drin stecken, es ist auch makromäßig allein nur auf dem Weg was zu bekommen. Und dann haben wir die Moorlandschaft, das Schwarze Moor wesentlich offener als Landschaft, als Moorlandschaft und das Rote Moor mit einem ganzen Teil Birkenwald, Birkentannenwald, wobei die Tannen absterben und das, was nachwächst, sind eher Birken. Und das macht einfach große Freude, diese weiß-schwarzen Stämme in der Moorlandschaft mit dem Weg zusammen vor einem blauen Himmel, was wir am Samstag hatten. Es war total schön warm. Die Natur ist da noch sehr weit zurück. Das Moor liegt hoch. Und da kommen teilweise noch gar nicht die Knospen und nur die ersten, allerersten sind jetzt dabei. Und die Natur fängt aber an zu explodieren und schüttelt den Winter ab. Es ist einfach, man muss raus, man muss da hingehen. Und wer vielleicht ein Moor in der Nähe hat, mal ein Tipp wieder, geht raus, Fotolocation, und wir werden die beiden Moore auch mal als Tipp verlinken in den Shownotes. Mitten in Deutschland, ein Fotospaziergang lohnt sich auf jeden Fall im Moor.
Wir können vielleicht auch nochmal das ein oder andere Foto verlinken, welches auf dem Workshop im Herbst vor anderthalb Jahren entstanden ist. Dort waren wir in dem anderen Moor, von dem du jetzt gerade nicht gesprochen hattest.
Im Schwarzen Moor waren wir da.
Genau. Und dort sieht man auch diese tollen Holzplanken, diese Wege, über die man gehen kann, und auch die kleinen Pflänzchen, die man zwischen den Holzplanken wachsen sehen kann. Also da muss man einfach mal die Augen aufmachen und kann dort wirklich ganz tolle Motive einfangen.
Ja, und im Roten Moor, da ist ein schöner See. Und der ist einfach tief schwarz-blau und ist ein perfekter Spiegel. Und am anderen Ufer stehen dann diese kahlen Birkenwälder mit den weißen Stämmen. Es reizt mich schon wieder rauszuziehen. Es war, ich bin zwar selbst nicht so viel zum Fotografieren gekommen. Ich war ja mit meiner Schülergruppe unterwegs und habe einfach auch so ein bisschen geguckt, was die machen, und ein paar Tipps gegeben. Aber es war einfach schön rauszugehen, und sucht euch was in der Umgebung. Unser Tipp, die Hochmoore der Rhön, wenn ihr an der Rhön vorbeifahrt.
Genau. Und für alle Niedersachsen, die uns gerade zuhören, da gibt es auch hier im niedersächsischen Raum, Landkreis Vechta, Diepholz, gibt es auch einige Moore, besonders das Goldenstädter Moor sei hier mal erwähnt. Dort gibt es von Natur Lehrpfad und Moortunnel, wo man sich die Geschichte des Moores anschauen kann. Also auch eine ganz tolle Fotolocation mit Aussichtsturm. Dort werde ich demnächst auch mal, wenn das Wollgras blüht, mit der Kamera erscheinen und ein paar Eindrücke festhalten. Ja, Fotolocation hattest du ja schon genannt, Stefan. Ich komme mal zu einer Fotolocation, nämlich eigentlich dem eigenen Wohnzimmer. Und
Kontrastprogramm.
Genau, Kontrastprogramm von der Natur zum eher künstlichen Foto. Jedem, der eine Spiegelreflexkamera besitzt, geht es ja bestimmt schon mal oder ist es bestimmt schon mal so gegangen, dass er die Fotos in irgendwelchen Zeitschriften gesehen hat und gedacht hat, Mensch, so ein Glamour-Look oder ja, so ein professionelles Studiobild möchte ich auch wohl gerne mal machen. Und dann überlegt man sich ja, wo fotografiere ich, stelle ich mich vor die weiße Tapete oder was mache ich? Und im Garten sieht es dann doch nicht so studiomäßig aus. Und da bleibt einem ja eigentlich nur das eigene Wohnzimmerstudio. Und auch für Menschen, die wenig Platz haben, die kein riesig großes Wohnzimmer haben, die vielleicht nur ein Arbeitszimmer haben, in dem sie fotografieren können, möchte ich einen kleinen Tipp mal hier geben. Und zwar hatte ich neulich ein kleines Fotoshooting. Und es war wirklich Zufall, ich hatte noch irgendwo eine alte Rettungsdecke liegen. Eine Rettungsdecke, das ist also kein dicker Wolllappen oder so, sondern das ist so eine silberne und goldene Folie. Die bekommt man in der Apotheke, die liegt auch, glaube ich, jedem Verbandskasten im Auto bei. Auch ich habe für mein Arbeitszimmer mir so zwei Stative gekauft, auf denen oben drüber eine Querstange liegt und dort kann man Hintergründe aufhängen. Ich habe dort einen schwarzen Bühnenmolton, also einen dicken schwarzen Stoff aufgehängt und habe gedacht, ja, beleuchtest du vorne mal das Modell und der Hintergrund säuft dann ab und dann kann ich schon mal mit dem Licht ein bisschen spielen, was ausprobieren. Und dann hatte ich häng doch mal die alte Rettungsdecke, die ich noch in irgendeinem Kasten hatte, häng die doch mal an den schwarzen Bühnenmolton. Habe ich die Rettungsdecke genommen, habe sie total zerknüllt, damit man diese Faltstruktur, mit der diese Rettungsdecke in ihrer Folie steckt, nicht mehr sieht. Und dann habe ich mich für die silbrige Seite entschieden und habe die hinten aufgehängt. So, und dann haben wir Fotos gemacht, eine relativ geringe Blende. Ich glaube, wir hatten so Blende 4 oder 5,6, sodass diese Rettungsdecke auch gar nicht mehr als Rettungsdecke zu erkennen war, sondern man bekam von hinten einfach so ein silbriges, schimmerndes Licht, ähnlich dem Licht, das man hat, wenn man so beim Sonnenuntergang vielleicht aufs Meer guckt, wo man ja auch gar keine einzelnen Wellen sieht, sondern man bekommt einfach nur so ein schimmerndes Licht. Und das finde ich, dass das ganz toll geeignet ist und niemand sieht, dass es zu Hause irgendwo im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer entstanden ist. Und ein Bild davon habe ich in die Flickr-Gruppe des Fotopodcasts gestellt und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wir werden es verlinken und wenn ihr Lust habt, stellt doch auch eure Bilder in die Flickr-Gruppe und lasst uns an euren Fotos teilhaben und so können wir die kommentieren oder ihr könnt unsere kommentieren und ja, wir können uns gegenseitig darüber austauschen.
Ja, danke Tino. Das ist echt ein schöner Look. Das sieht gut aus. Und man kommt nicht drauf, dass es eine Rettungsdecke ist, wenn man nur das Bild sieht.
Ja, genau.
Guter Effekt. Also gefällt mir sehr gut.
Ganz kurz, ja. Kleiner Tipp noch dazu. Damit diese Rettungsdecke auch ihren richtigen Glanz bekommt, habe ich hinter das Modell noch einen kleinen Aufsteckblitz gestellt, der diese Rettungsdecke praktisch anblitzt. Und dadurch kann man, je nachdem wie stark der Blitz eingestellt ist, wie die Leistung reguliert ist, kann man die Beleuchtung eben so regulieren, dass praktisch der Hintergrund richtig ausbrennt, richtig weiß erscheint oder eben, dass es ins Gräuliche geht. Muss man gucken, wie glänzend, wie stark angeleuchtet möchte man das haben.
Ja, ich mag den Tipp total, weil er eben günstig ist und weil er sieht klasse aus da im Hintergrund bei deinem Bild, was du gemacht hast. Ja, es ist Frühling. Ich habe ja schon gesagt, ich musste mit der Kamera raus und im Frühling kriege ich immer Reiselust. Und ich habe auch das Glück, dass ich in demnächst eine Woche nach Dänemark fahren kann, ein bisschen in die Dünen ans Meer. Ich freue mich schon. Ich werde ein bisschen Fotozeit für mich haben. Aber wenn ich in den Urlaub fahre als Fotograf und jetzt nur als Hobbyfotograf und es ist nun mal mein liebstes Hobby, da schleppe ich Unmengen Zeug mit. Und es gibt manchmal Widerstand in der Familie, wenn der halbe Kofferraum aus Fotoequipment besteht. Und ein großes Ding, was ich halt auch immer mitschleppe, ist das ganze Computerzeug. Mit dem Auto geht das auch gut, aber wer dann vor allem mit Rucksack unterwegs ist oder eben sich sehr beschränken muss, wenn er fliegt, wenn es irgendwo hingeht, dann ist schon die Frage, was kann ich alles mitnehmen? Und ich habe mir einmal Gedanken dazu gemacht und getestet, wie gut die neuen Tablets, diese PC-Ersatzgeräte oder Netbook-Ersatzgeräte, wie auch immer man das nennen will, wie Tablets ein Notebook ersetzen können. Und es gibt ja jetzt Gott sei Dank neben dem iPad noch eine Menge anderer Tablet-PCs, die auf den Markt kommen und jetzt eben auch zum Sommer auf den Markt kommen und zur Reisesaison hoffentlich zur Verfügung stehen. Und die bieten uns, denke ich, neue Möglichkeiten, was Gewicht angeht, einzusparen, Platz einzusparen und auch was Wert einzusparen ist. Weil wenn ich mein teures Notebook mitnehme, was 1200 Euro gekostet hat, ist es halt was anderes, als wenn ich ein Tablet dabei hat, der 400-500 Euro gekostet hat. Zugegeben auch viel Geld, aber es ist trotzdem noch mal was anderes. Ja. Ich habe halt ein iPad, aber ich möchte das jetzt, deswegen habe ich daran getestet, aber ich möchte einfach ganz klar sagen, das ist, geht sicherlich in der gleichen oder ähnlichen Form, was ich jetzt sage, auch für die anderen Tablets. Es gibt bei den gängigen Android-Betriebssystemen oder ich nehme auch an der BlackBerry dieses Playbook oder wie immer es heißt, was rauskommt, wird genau auch diese Funktionen bedienen über kurz über oder lang. Und ich habe mir jetzt mal wirklich so ein iPad vorgenommen. Bei Apple ist es ja immer sehr restriktiv, was die Schnittstellen angeht. Das ist nicht so prima. Das heißt, ich habe da keinen SD-Karten-Slot dran, um irgendwas einzuspielen. Da wird man erst nochmal freundlich, soll ich sagen, abgezockt. Ja, also man muss einen Adapter kaufen, mit dem man dann reinstecken kann, um seine SD-Karte in den Tablet einzulesen. Und das habe ich gemacht und für mich ist immer die erste Frage dabei, okay, JPEG hat er eingelesen, problemlos, was ist mit RAW-Bildern? Die RAW-Bilder hat er auch problemlos eingeladen und die Bilder werden dann in der erstmal mitgelieferten Foto-App von dem iPad auch angezeigt. Wobei er natürlich die RAWs nicht anzeigt, sondern die eingebetteten JPEGs, die da drin liegen. Aber das ist jetzt erstmal für eine Übersicht kein Problem. Und für was es auf keinen Fall ein Problem ist, und das ist für mich eben ein Thema unterwegs, für die Datensicherung ist es auch kein Problem, wenn die RAW-Bilder nicht angezeigt werden. Es gibt ja verschiedene Datensicherungsstrategien auf dem Urlaub, je nachdem, wie viel 1000 Bilder man macht. Aber heute sind Gott sei Dank die Speicherkarten so günstig, dass man eigentlich mit einer Menge Speicherkarten losziehen kann und gar nichts löschen muss. Wenn man dennoch die Bilder mal besser betrachten will, ob sie wirklich scharf und gut belichtet sind, dann ist das hintere Display halt relativ klein. Dafür wäre ein Tablet eine ideale Ergänzung. Und wir würden hier nochmal eine zweite Sicherungskopie sozusagen anlegen. Falls eine Karte verloren geht, kaputt geht, falls was geklaut wird, hätte ich alles nochmal ein zweites Mal innerhalb des Tablets. Und hier ist es ja auch schön, dass keine Festplatte drin steckt, im Gegensatz zu den gängigen Notebooks, die eben beim Transport auch mal kaputt gehen können. Da ist man nie gefeit. Und hier ist eben genauso Flash-Speicher drin, der die Daten zumindest gegen mechanische Einwirkung problemlos schützt, solange wir das ganze Ding nicht zertrümmern. Und geklaut ist geklaut, da hilft auch das nichts. Also gut, man kann die Bilder gut rüberspielen. Das hat dann problemlos geklappt und man kann sie auch anzeigen. Wenn ich das als reinen Datenspeicher und zwischendrin einfach als Bildbetrachter benutzen will, brauche ich kein weiteres Programm. Ich kann mir das alles angucken. Aber eine wirkliche Beurteilung über die Belichtung kann ich dann mit dem normalen integrierten Programm auch nicht machen, weil das Display ist nicht kalibriert und es ist, ich habe da auch nicht mehr Auskunft. Da ist dann das Histogramm die bessere Wahl auf dem Display der Kamera oder den eben in einem Zusatzprogramm mit einem besseren Histogramm, wo man sich das genau auf dem Tablet anschauen kann. Aber ich kann mich abends hinsetzen und kann mal gucken, was ich gemacht habe, was ich im Urlaub einfach auch gern mache, wenn ich auf Fotosafari war und dann abends auszuwerten, was ist denn bei rausgekommen. Und da ist so ein 10-Zoll Display einfach viel schöner als so ein kleines 3-Zoll auf dem Computer hinten. die Bilder wieder runterbekommen von dem iPad ist in der Mac-Umgebung erstmal relativ einfach. Das geht mit iPhoto, der lädt die automatisch wieder runter. Allerdings die RAW-Bilder nicht, so wie ich das festgestellt habe. Aber es ist überhaupt kein Problem, wenn ich das iPad angesteckt lasse und Lightroom aufmache oder Aperture, dann zeigt er es mir ganz normal als Kamera an. Und ich denke, dass das in der Windows-Oberfläche auch so funktioniert, wenn man es ansteckt und einfach das iPad ausliest als Kamera, dann kann man sicherlich die Daten genauso runterziehen. Mit Lightroom weiß ich, habe ich das im Blog gelesen, geht es auf Windows genauso. Ich denke auch, es geht mit anderen Programmen unter Windows dann so. Und dann importiert Lightroom ganz einfach und sauber die RAW-Files. Und ich habe quasi das Element der Datensicherung gehabt, wenn ich das davon runterziehen möchte. Ich kann aber auch die Bilder bearbeiten. Und das macht dann Spaß oder Sinn auf dem Tablet-Computer, wenn ich unterwegs gerne ein Reisetagebuch füttern möchte, wenn ich auf Flickr hochladen möchte, wenn ich irgendjemand per E-Mail ein Bild schicken möchte, gerade wenn ich vielleicht auf einer längeren Reise bin. Ich möchte was auf Facebook hochladen und. Da gibt's ja heutzutage viele Wünsche und auch viele Möglichkeiten und wo es manchmal auch ganz schön ist. Da habe ich mir ein Programm rausgesucht, was 2,79 kostet, heißt Photogene. Und ich muss sagen, macht mir wirklich große Freude. Das Gerät hat alle wichtigen Bildbearbeitungstools von vorne weg. Es arbeitet problemlos mit meinen Nikon RAW-Dateien zusammen. Ich denke, es arbeitet auch mit den anderen gängigen Kameras. Kann man auf der Homepage aber gerne auch nochmal nachgucken. Aber ich denke, alle normalen Kameras wird es unterstützen. Und ich kann natürlich croppen, ich kann rotieren. Ich habe dann aber eine ganze Menge Einstellmöglichkeiten von der Belichtung über die Farbsättigung, Kontrast, Farbtemperatur. Ich kann die Schatten aufhellen und die Überbelichtungen, also die Highlights, ein wenig zurückziehen. Ich habe die Möglichkeit des Schärfens und ich habe die Möglichkeit des Entrauschens. Ich kann in diesem Programm mit einem Histogramm arbeiten, wo ich Schwarzpunkt und Weißpunkt setzen kann und in der Mitte quasi so eine Mittelwert-Gamma-Korrektur machen kann. Man kann die einzelnen Farbkanäle nachjustieren und wenn ich möchte, kann ich auch eine schön große Gradationskurve über das Bild legen und sauber auf der Gradationskurve dann arbeiten, so dass das wesentlich mehr Möglichkeiten sind, als ich anfangs gedacht habe. Und es ist erstaunlicherweise auf mein, ich habe das iPad 1, also das ältere Gerät, wirklich schnell mit einem 10 Megabyte File, also das RAW-File, was so aus der Nikon D90 rauskam, lässt sich dort wirklich flott und flüssig für so einen kleinen Tablet-PC bearbeiten. Es gibt darüber hinaus sogar die Möglichkeit eines Heilen- und Klonenpinsels, rote Augen wegzumachen oder ein bisschen, wie sagt man auf Deutsch, also Blur, man kann es ein bisschen weich zeichnen, so heißt es glaube ich auf Deutsch. Man kann dann aber auch Späßchen machen und Texte drüber blenden über die Bilder. Und es gibt eine ganze Menge Filter von Vignetten über Graustufen, Rahmen, Reflexionen, Hintergrund verändern, verschiedene Filter von Paintings über Comics, Night Visions, Rainbow, Sepia. Also für 2,79 Euro eine Menge Holz und es funktioniert. Das ist das Beste. Man muss nicht stundenlang warten. Man kann also eine 10 Megabit RAW-Datei sauber darauf bearbeiten. Man kann die Metadaten gut auslesen, also welches Kameramodell, Originalpixel, die ganzen EXIF-Daten sind auszulesen. IPTC-Daten kann man eingeben, wenn man möchte. Es wird alles mit exportiert. Es gibt eine Riesenlatte an Presets, wenn man nur schnell was machen möchte, gerade jetzt fürs Internet. sprengt hier den Rahmen, ganz nette dabei. Und dann habe ich aber, und das ist eigentlich ungewöhnlich für so ein kleines Tablet, was ich bis jetzt gesehen habe, sogar eine ganze Menge Exportmöglichkeiten. Die wichtigste davon ist, ich kann die Größe festsetzen. Bis zu einem 8-Megapixel-Bild kann ich exportieren. Ich kann sagen, ob ich die IPTC-Daten mitgeben möchte. Und er hat dann schon eine Menge Voreinstellungen. Ich kann nach Twitter, Facebook, Flickr, ich kann FTP-Upload auf den Server machen, wo immer ich hin will. Ich kann es ins Clipboard kopieren, ich kann es E-Mailen, ich kann es drucken. Oder ich kann es gleich in die Dropbox schieben. Dann hätte ich es wieder in der Cloud. Wenn ich also ein paar Bilder bearbeitet habe und sichern will, die ich haben möchte, kann ich sie einfach in die Dropbox schieben. Also wunderbar, hat Undo-Funktion, Reset. Ich finde, ein kleines, feines Programm. Natürlich kann man reinzoomen, das versteht sich von selbst, um Details anzugucken. Ist ein wirklich schönes Programm, was mir Spaß macht. Und damit wird so ein Tablet-Computer für mich wirklich, wenn ich das nicht brauche, um eine Produktion vor Ort zu machen, um Kunden etwas zu geben, sondern nur für mich als Hobby, dass ich meine Fotosafari, die ich tagsüber gemacht habe, mir einfach angucken kann, ob die Bilder gut geworden sind, was sitzt, was passt oder ob ich da nochmal hingehen will, ob ich den Sonnenuntergang anders haben möchte oder ob ich zu der alten Mühle nochmal hin will, weil das und das mir nicht gefallen hat, kann ich halt auf einem 10-Zoll-Display wesentlich besser betrachten. Und sogar, was ich eben gern mache, wenn ich im Urlaub bin, dann mal ein paar Bilder auf meinen privaten Flickr-Account hochladen und das gucken sich meine Eltern an oder mein Neffe und dann wird ein bisschen Kommentare dazu geschrieben. Also das mache ich einfach gern, das ist jetzt nur Hobby und dafür halte ich es für bestens geeignet und werde in Zukunft mein Notebook nicht mehr mitnehmen, weil ich komme mit diesem Gerät für diese Art von Sachen, die ich machen möchte, einfach Hobby und Beschäftigung, sehr gut im Urlaub zurecht.
Klasse Sache. Erinnert mich so ein bisschen an die ersten Handys, die fotografieren konnten, wo man dann ganz toll das Bild auf Schwarz-Weiß bringen konnte oder mit Sepia unterlegen. Und heute kommen wir dahin, dass es dann schon fast eine professionelle Bildbearbeitung ist. Klasse Sache. Auf jeden Fall, wie du schon sagst, wenn man irgendjemandem seine Fotos zeigen möchte, kann man da noch kleine Veränderungen vornehmen. Klingt gut.
Ja, und ich bin mal gespannt, was die Zukunft uns bringt, weil die Geschwindigkeit ist so rasant. Und ich könnte mir vorstellen, dass man 5 bis 6 Jahren Tablets haben, mit denen man wirklich saubere Bildbearbeitung machen kann.
Dann haben wir vielleicht auch Kameras, die RAW-Bilder machen, wo eine Datei schon an die 50 oder 100 Megabyte geht. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber da wird gegenseitig sich immer hochgeschaukelt.
Ja, aber es ist wirklich für eine Hobbyanwendung und für Urlaub und gerade, ich bin halt schon öfters auch mit dem Rucksack unterwegs und da kann ich ein Notebook eh nicht mitschleppen, aber so ein kleines Tablet. Und die haben relativ, also das iPad hat jetzt eine 10 Stunden Batterielaufzeit auch. Also da kann ich einiges an Datensicherung machen. Ich kann es mir angucken, ich kann ein bisschen nachbearbeiten, was ich will. Und das macht mir wirklich Spaß. Also da, das ist einfach ein schönes Hobby. Und dafür passt es sehr gut.
Klasse, ich bin hier gerade auf der Apple Homepage im iTunes Store. Da steht das Programm jetzt für 1,59 Euro. Hast du auch die Version 2.61?
Du hast wahrscheinlich du hast wahrscheinlich Photogene und es gibt noch Photogene für iPad. Du hast wahrscheinlich das fürs iPhone erwischt.
Okay.
Das dürfte günstiger sein. Und du musst nochmal gucken nach Photogene für iPad. Da müsste es 2,39 kosten.
Okay, ist auch kein Geld. Ich denke, dafür kann man das wohl kaufen.
Ja,
super. Also,
hat sich voll gelohnt.
Schön.
Mit dem Finger Bild bearbeiten.
Ja, wir kommen zu einem Radiotipp.
Das finde ich spannend.
Genau, vor einer Woche, da lief am Abend im Deutschlandradio Kultur eine Sendung, die heißt Nachspiel. Und die trug den Titel Arbeitsplatz Seitenlinie aus dem Alltag eines Sportfotografen. Diese Sendung dauerte eine halbe Stunde und war so, ja, Reportage, Feature-mäßig aufgemacht. Der Autor begleitete über ein Wochenende von Freitag bis Sonntag einen Sportfotografen auf seinen ja, Touren durch die deutschen Stadien und ja, dokumentierte mit Originalton seinen Arbeitsablauf. Es begann also im Dortmunder Westfalenstadion und ging dann noch zu zwei anderen Stadien. Jeder von uns hat vielleicht schon mal davon geträumt, beim Fußball in der ersten Reihe zu sitzen oder vor der ersten Reihe zu sitzen mit seiner Kamera auf dem Schoß oder auf dem Stativ und die Profis und die Trainer abzulichten. Aber den Eindruck, den man bei dieser Radiosendung bekommt, ist doch, dass das ein ganz schön anstrengender Beruf ist und mit wie viel Hektik der doch vonstatten geht. Das bringt diese Dokumentation klasse raus. Wie gesagt, eine halbe Stunde dauert das. Wir werden das im Fotoblog verlinken. Diese Sendung ist beim Deutschlandradio Kultur auch zum Download erhältlich und sogar mit einem Manuskript, wer das dann nochmal nachlesen möchte.
Das werde ich auf jeden Fall mir anhören. Das hört sich spannend an. Und es hört sich so an, dass es ein wenig mit dem Traumjob Sportfotograf ein bisschen aufräumt, oder?
Absolut. Und obwohl man auch merkt, dass dieser Fotograf, der da von seinem Job erzählt, dass er auch sagt, dass es der einzige Beruf ist, den er sich vorstellen kann und dass er wirklich total mit Leidenschaft dabei ist. Und ja,
sonst würdest du das wahrscheinlich dann auch nicht aushalten, oder?
Nein. Aber es ist halt ein ganz spannender Job, wo man eben nicht jeden Tag zu seiner Arbeit geht, sondern man hat jedes Mal irgendwie wieder die Spannung und ja, den Spaß am Fotografieren doch schon mit dabei. Und das merkt man auch.
Klasse. Ja, ich hatte ja das letzte Mal ein bisschen was über die Olympus XZ1 erzählt und ich werde jetzt immer mal so einen kleinen Erfahrungsbericht nachschießen. Ich war mit der Kamera auf einer Party unterwegs, wo es wirklich wenig Licht gab, also wirklich klassisches Lowlight. Und ich wollte auch nicht blitzen, ich wollte das nicht tot machen. Die Location war echt cool, ein alter Stall umgebaut als wirklich schöne Party-Location. Und mit viel weißen Backsteinwänden und dunklem Holz und dann eben Licht meistens indirekt über die Wand zurückgestrahlt. Und das ist für eine Kamera im Lowlight dann schon ein anspruchsvolles Ding, weil ich vor allem auch fast immer Gegenlicht habe, dadurch, dass das Licht von der weißen Wand reflektiert wird, also auch auf Höhe der Gesichter. Und ich habe einfach mal gnadenlos die Automatik reingehauen. Die hat so ein Kerzensymbol obendrauf, auf dem Walrad, die Olympus. Und das heißt bei wenig Licht. Und ich habe einfach das Ding mal machen lassen und habe dann die Bilder mal zu Hause ausgewertet und muss sagen, ich bin mir nicht so sicher, was ich von dem Ergebnis halten soll. Also es reicht mal nicht meinen qualitätstechnischen Ansprüchen, aber ich komme halt immer von der Spiegelreflex und ich sehe immer diese Bilder, wie sie geworden wären mit einer Spiegelreflex, die ich aber auf eine Party nie mitgenommen hätte, weil da muss ich den ganzen Abend drauf sitzen und auf das Ding aufpassen und so eine kleine stecke ich halt in die Hosentasche und dann ist gut. Also die Spiegelreflex hätte ich nicht mitgenommen, damit hätte es keine Bilder gegeben. Mit der Kleinen habe ich jetzt eine Menge Bilder und die sind stimmungsvoll und die geben das wieder, wie die Stimmung dort war. Allerdings ist halt so ein kleiner Sensor und diese Olympus hat ja schon einen großen Sensor unter den kleinen Sensoren. Der ist halt einfach limitiert, was die ISO-Leistung angeht. Und da war ich dann doch erstaunt, weil wenn man so Tests von diesem Gerät liest, ist er wird sie ja auch oben einsortiert unter den Kompaktkameras, in diese Liga eher sortiert mit dieser PowerShot G12 und der Lumix LX5. Und die soll da nicht weit weg sein von der Qualität. Und dann ist für mich aber hier, wenn ich mir das angucke, die Schmerzgrenze ISO 400. Also da hört es auf für mich, da macht es dann auch keinen Spaß mehr, die Fotos anzugucken, wenn es da drüber geht. Und selbst da muss man hinsichtlich des Rauschens und vor allem der Schärfe nachher, ich habe also auch nicht RAW fotografiert, ich habe das Ding mal alles intern rechnen lassen und machen lassen, einfach wie es aus der Kamera rauskam, da muss man schon einige Abstriche machen. Allerdings ist natürlich die Sensation, also der Raum war echt relativ dunkel und ISO 400 reicht ja in einem relativ dunklen Raum ja dann auch nicht weit, aber die Sensation ist das Objektiv. Also im Weitwinkel Blende 1.8, das ist einfach lichtstark. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und das braucht nicht viel Licht. 1.8 hat halt den Nachteil, dass die Schärfentiefe gering wird. Allerdings, je kleiner der Sensor ist, desto tiefer ist wieder die Schärfentiefe, also desto tiefer ist der Bereich, in welchem es scharf ist, trotz Blende 1.8. Und wenn man dann so 2-3 Schritte zurückgeht und Weitwinkelaufnahmen macht, und sie hat auch ein gutes Weitwinkel mit 28 mm für eine Kompaktkamera auch völlig okay für drin, für den Innenraum, dann hat man doch schon wieder eine zumindest teiltaugliche Schärfentiefe. Ihr merkt, für mich ist das alles ein Kompromiss, aber es war trotzdem nachher ein schöner Kompromiss, weil ich diese Fotos hatte und mir immer wieder sagen musste, okay, es ist eine kompakte und dafür war es dann doch gut. Und aber Objektiv und Display, das war echt, das ist eher das Highlight daran. Das hat alles sauber funktioniert. Auch der Autofokus hat im Dunkeln prima funktioniert. Die Bildergebnisse sind okay. Jeder normale Fotograf wird wahrscheinlich sagen, yippie, super. Aber wer halt seine Spiegelreflex gewöhnt ist und die auch an die Ränder austestet mit lichtstarken Objektiven, da gibt es einfach gnadenlose Unterschiede. Aber das muss ja auch so sein.
Fotos abends auf einer Party bei schlechtem Licht, das ist aber auch schon die Härteprüfung für eine Kamera, ne?
Ja, für eine Kompaktkamera ist das auf jeden Fall die Härteprüfung, aber ich wollte es ja wissen. Aber ich bin unterm Strich, wenn ich es jetzt als Kompaktkamera betrachte, und ich habe aber leider jetzt, ich habe mit keiner PowerShot G12 oder nur Lumix LX5 fotografiert. Ich kenne nur die 99 € günstige Einstiegskompaktkamera meiner Tochter. Mit der ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Ist, da liegen wirklich Welten dazwischen. Aber ich hatte ein bisschen mehr erhofft, wenn ich so ehrlich die Tests gelesen habe. Und ich habe gedacht, die Technik ist weiter, was ISO angeht auf den Sensoren, also was die rein physikalische das physikalische Rauschen angeht, aber auch was das Endrauschen in dem Algorithmus in der Kamera ausmacht, hätte ich gedacht, es wäre ein Tick weiter. Aber wenn ich mir die Tests angucke und vergleichbare Bilder, dann spielen die anderen beiden genannten auch in einer ähnlichen Liga. Zwar ein Ticken besser wohl, aber in einer ähnlichen Liga. Das heißt, das ist jetzt auch kein Schritt hin zur Spiegelreflex. Und dafür betrachtet dann, muss ich sagen, sind es sehr schöne Stimmungsbilder geworden, die sogar gut aus der Hand zu machen waren. Also das habe ich auch festgestellt. Ich fand den Bildstabilisator, der ist gut. Der funktioniert. Und wenn ich dann so ein Stillleben auf dem Tisch gemacht habe, der war total klasse dekoriert und alles mit Blumen, Kerzen und tralala, da hat man dann auch wirklich eine Achtelsekunde aus der Hand fotografieren können. Und das Ding ist halt klein, das liegt nicht so schön am Gesicht wie eine Spiegelreflex. Eine Spiegelreflex kann ich, wenn ich in guter Form bin, eine Achtel auch halten ohne Bildstabi. Aber wenn du so ein Ding vor dir hältst, einfach frei schweben, da hast du ja lang nicht so eine Stabilität an der Kamera und kannst es lange nicht so ruhig halten. Das war wirklich gut, objektiv, sensationell, muss man wirklich sagen. Das ist, denke ich, die große Stärke, was ich jetzt in dieser Lowlight-Situation gesehen habe. Und wenn ich dann Personen fotografiert habe und die, es ging dann halt runter Richtung 30. oder so, dann hast du schon mal Personen, die verschwommen sind, weil sie sich bewegt haben. Aber es passt dann zu dem Style dieses wenig beleuchteten Raums und es hat die Stimmung auch gut wiedergegeben. Also unterm Strich für eine Kompaktkamera ist das sicherlich ein ordentliches Ergebnis, weil man konnte immerhin auch mit einer kompakten dort Bilder machen, die man sich nachher anschaut.
Ja, klasse. Mal gucken, vielleicht kommen ja bei den Fürstenecker Fototagen noch ein paar Gelegenheiten, wo man auch bei Tageslicht ein paar schöne Bilder machen kann, wo du einfach mal diese kompakte neben deine Spiegelreflex legen kannst und einfach mal Vergleiche schießen kannst, die wir dann mal besprechen können.
Da gucken wir mal. Apropos Fürstenecker Fototage. Ich habe gestern die Teilnehmerliste oder die Teilnehmerdaten überflogen und wir haben jetzt 51 Leute. Mhm. Das wird sensationell. Also wir haben wirklich eine ganze Burg voller Fotografen. Es gibt nur noch einen weiteren Kurs, der passt zu uns. Das ist Aktmalen. Vielleicht können die uns ja mal ein Modell zur Verfügung stellen. Aber wir wollen ja hauptsächlich Naturfotografie machen. Und es ist noch ein kleiner Kurs von Malern da. Und ich glaube, auch die Stimmung wird sensationell, weil das sind lauter Künstler auf der Burg. Und die Burg hat ein Ambiente und 51 Fotografen zusammen. Wir haben wirklich viele Workshops, wo wir die Gruppen wirklich klein machen können, sodass die Leute auch Spaß dran haben. Und ich glaube, es gibt noch ein oder zwei Restplätze. Das hängt jetzt eher an den Betten, dass die Zimmer voll sind. Es gibt auch nur noch Doppelzimmer, also zu zweit kommen, wäre ein guter Tipp. Ja, ich freue mich total und ich bin froh, dass du dabei bist und der Neufi ist dabei, das habe ich auch gelesen, einer unserer Hörer, schöne Grüße Neufi.
Genau, wir werden übrigens ein Zimmer teilen, also Stefan, nicht du und ich, sondern Neufi und ich, das haben, wir haben nämlich auch kein Einzelzimmer mehr bekommen.
Und ich freue mich riesig auf die Fürstenegger Fototage 2011.
Genau.
Ich denke, ich werde auf den Fürstenegger Fototagen dein neues Reisestativ kennenlernen, oder?
Auf jeden Fall. Ich erinnere mich an das Hörertreffen in Berlin, wo ich mein altes, so alt ist es noch gar nicht, aber mein bislang aktuelles Stativ dabei hatte und ich habe es wirklich nur nachts für die Bilder vom Reichstag und vom vor den Gebäuden des Regierungsviertels benutzt, weil ich es einfach nicht schleppen wollte. Und ich bin neulich durch Zufall über irgendeinen Fotoblog gestolpert, wo mir ein Objektiv vorgestellt wurde, was mich sofort begeistert hat. Es ist ein Stativ von Manfrotto. Link kommt auf den Fotoblog. Das hat zusammengebaut eine Höhe von 42,5 cm. Es lässt sich aber für bodennahe Fotos bis auf 28,5 cm absenken. Also wenn die Beine eben abgewinkelt sind. Und man kann die längste Höhe auf 1,34 Meter einstellen. Und das ist schon ganz klasse, wenn man dann noch sieht, dass dann der Kugelkopf noch oder überhaupt ein Kopf oben drauf kommt, dann ist man schon bei über 1,40 Meter. Und das ist ja schon fast Schulterhöhe. Ja, das Gewicht liegt unter einem Kilogramm. Und das ist natürlich auch ein Argument. Wer möchte schon so ein
Das ist ein wirkliches Argument, würde ich sagen.
Also gerade auf Reisen oder wenn man eine kleine Fotowanderung macht, immer das schwere Stativ am Rucksack baumeln zu haben, das macht keinen Spaß. Und ein Kilo kann man wohl, ja, das kriegt man noch hin. Maximallast wird angegeben 3,5 Kilo. Wenn ich mal gucke, eine mittelmäßige Spiegelreflexkamera, da passt dann sogar noch ein 70 bis 200 mm Objektiv vorne dran. Und ich denke, das ist dann auch die Maximallast.
Hast du es mal ausprobiert mit deiner D7000 und dem 70-200?
Ja, allerdings habe ich es noch nicht in freier Wildbahn und unter Extrembedingungen ausprobiert. Also wie es ist, wenn es etwas stürmt oder ja, wenn ich auf sehr unebenem Gelände bin, da habe ich es noch nicht ausprobiert. Ansonsten hält das bombig. Das Stativ besteht, ja, der Hersteller spricht von einem Carbon-Basalt, also sehr stabiles Material. Das macht auch wirklich einen ganz wertigen Eindruck. Es hat, jedes Bein hat drei Auszüge, also besteht dann also aus vier Elementen. Das letzte, unterste Element ist dann schon relativ dünn, aber wenn das Ding aufgebaut ist und steht, das macht wirklich einen sehr soliden Eindruck. Ein Kugelkopf wäre super, wenn man den noch dazu kauft. Am besten eine Schnellwechselplatte dazu, dann kann man auch die Kamera schnell auf- und abbauen. Ja, preislich liegt die ganze Geschichte so um die 100 Euro. Es schwankt immer mal wieder, ab und zu gibt es das mal im Angebot für um die 90 Euro. Derzeit ist es eher so für 110, 120 Euro zu bekommen. Aber es ist echt ein richtig guter Tipp, denke ich, für die Reise, für unterwegs und bei den Fototagen wirst du es kennenlernen, Stefan.
Wie heißt das Objektiv genau? Das Stativ genau?
Das ist von Manfrotto, heißt MY732CY.
Okay. Jo, das werde ich mir genau angucken, weil ich habe auch nur so ein schweres, großes, stabiles Stativ, was auch furchtbar viel Geld gekostet hat und was im Studio auch super ist oder was ich sehr gern benutze, wenn ich mit der DSLR Videofilme mache. Weil das auch wirklich dann in sich einen schweren Stand hat. Aber zum Rumtragen wie du, ich hatte es auch mit in Berlin und es hat das Hotelzimmer nicht verlassen.
Genau, das ist es. Was nützt einem das beste Stativ, wenn es aus dem Hotelzimmer nicht herauskommt? Und bei diesem habe ich wirklich einen guten Eindruck. Ich habe gesehen, dass die meisten Fotorucksäcke ja an den Seiten so Schnallen und Laschen haben, wo man von Trinkbechern über ja auch Stative alles dran aufhängen kann, aber ein Stativ, was mit Kopf dann 3, 4, 5 Kilo wiegt, da macht der stärkste Rucksack schlapp und mit so einem Übergewicht will man nicht rumlaufen. Also das Ding hier, das macht schon einen guten Eindruck.
Genau, ich kann das bei mir an den Fotorucksack auch hinten über die Mitte drauf machen und das große Ding geht sogar problemlos drauf und auch gut fixieren. Aber man läuft immer ein bisschen nach hinten gebeugt.
Ja, genau.
Weil der Schwerpunkt ist verdammt weit weg vom Rücken und es zieht einen nach hinten. Nee, es macht keinen Spaß. Kann ich gut verstehen. Ich bin gespannt. Das werde ich mir angucken. Du kannst da ein bisschen mit der Olympus spielen und ich mit deinem Stativ. Das werden wir dann machen.
Ja, Stefan, vor 4 Monaten habe ich mir meine D7000 gekauft. Und ich habe ja damals mit mir gerungen, kaufe ich doch die 7000 oder kaufe ich nochmal die D90? Und jetzt sehe ich, es gibt noch was Neues von Nikon, nämlich ein Modell genau in der Mitte. Stefan, du hast dir das mal angeguckt.
Ja, die D5100 von Nikon ist neu angekündigt worden. Ich habe mir es noch nicht in der Tiefe angeguckt, aber wir wollten euch einfach nur mal darauf hinweisen, wer demnächst eine Kamera im unteren Mittelklasse-Segment, also über dem Einsteigersegment, so die nächste Stufe sich anschaffen möchte und der aus dem Nikon-Lager kommt, vielleicht schon Zubehör und Objektive hat oder dem es egal ist, der könnte sich diese Kamera mal anschauen. Sie hat 16,2 Megapixel, was ich sehr bedauere, weil Nikon lange Zeit daran festgehalten hat, in dem Einsteigersegment und auch in dem mittleren Bereich mit 10 Megapixel zu arbeiten oder 12 Megapixel, was ich für absolut ausreichend finde und für vorteilhaft bei allem, beim Rauschen, Geschwindigkeit, Speicherkapazität. Kein Mensch, der eine solche Kamera benutzt, braucht tatsächlich 16,2 Megapixel. Aber nun gut, sie haben jetzt auch draufgepackt. Die Kamera ist die einzige Kamera von Nikon, die einen schwenkbaren Monitor hat. Das stellt sie heraus. Sie ist sozusagen der D5000-Ersatz, die hatte ja auch einen schwenkbaren Monitor. Der schwenkte noch nach unten weg, was immer ein Problem war. Das ist nicht so schön, wie wenn er denn links zur Seite wegschwenkt. Das kann jetzt diese Kamera, ist ein 3-Zoll LCD-Monitor mit 9200 Punkten, 920.000 Punkten. 9200 wäre ein bisschen arg wenig. 29.000 Punkte, das heißt, hier hat man also auch ein scharfes Display. Allein was zumindest jetzt die technischen Daten angeht, kann man darauf sicherlich gut schon mal Bilder beurteilen. Sie hat allerdings ein einfacheres Autofokus-System, 11 Autofokuspunkte. Mit, soweit ich bisher gelesen habe, nur einem Kreuzsensor. Ich nehme wieder an, das ist in der Mitte. Das ist, finde ich, jetzt ein bisschen hinter der Zeit. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass eine Kamera in dem Bereich zumindest 3 Kreuzsensoren auf der Mitte liegen hat. Aber hier haben sie sich für dieses Modul entschieden, wohingegen der Sensor, Tino, glaube ich, sogar der ähnliche oder selbe ist wie aus der D7000. Da haben sie sich beim größeren Modell die Anleihe gemacht.
Im Videomodus wird der H264 Standard verwendet, der für hochwertige Videoaufnahmen sorgt. Das ist der gleiche wie bei der Nikon D7000.
Mhm. Gut, sie hat ISO 100 bis 6400, was eigentlich in der Klasse Spiegelreflex heute Standard ist. Man muss dann schauen und gucken, wie die Rauschwerte sind. Allerdings, wenn das tatsächlich der Sensor von der D7000 ist, kann man davon ausgehen, dass da wirklich auch in den hohen ISO-Zahlen gute Ergebnisse bei rauskommen. Und sie hat noch so einen Boost-Modus, wo man sie auf 25.600 ISO hochdrehen kann. Was immer da hinten nachher rauskommt, kann man erst beurteilen, wenn man wirklich saubere Test-Draws hat oder es mal selber ausprobiert hat. Ich bin da immer skeptisch bei sowas. Ich denke, das ist eher was für die Galerie oder für den Prospekt, damit man große Zahlen, gute Kamera. Gut, aber ISO 100 bis 6400 ist ja schon eine weidliche Auswahl und viel, viel mehr, als man sich vor 4, 5 Jahren hat vorstellen können in einem unteren Mittelfeldsegment einer digitalen Spiegelreflexkamera. Die, zu den Movies hast du schon was gesagt. Das ist dasselbe Modul quasi wie bei der D7000. Sie macht 4 Bilder pro Sekunde und hat natürlich wieder so eine ganze Menge Funktionen nachher in der Bildnachbearbeitung, tralala, was halt alles so dazugehört. Was mich ein bisschen skeptisch stimmt, dadurch, dass das Display zur linken Seite wegschwenkt, fehlt die Nikon-typische Knopfleiste auf der linken Seite. Und ich habe so das Gefühl, viele dieser Knöpfe sind entweder irgendwo hingewandert, wo man sie sucht, oder sind verschwunden. Und man muss mehr übers Menü gehen, aber das muss ich mir dann wirklich mal angucken, wie das ist und ob das Freude macht noch beim Bedienen. Aber es ist ein neues Modell, was jetzt, wie der Tino schon gesagt hat, zwischen der D3100 und der D7000 platziert ist. Und wir werden sicherlich, wenn wir sie mal in der Hand gehabt haben oder man ausführliche Tests, seriöse Tests lesen kann, nochmal darauf zurückkommen. So viel zur Hardware. Und dann bleibt uns jetzt noch ein Thema. Wir haben Feedback bekommen von Steffen. Und da möchte ich noch mal eins grundsätzlich sagen. Der Steffen ist scheinbar einer der Hörer vom Anfang. Schön, dass du noch dabei bist, Steffen. Denn er hat seinen Kommentar nicht auf dem aktuellen Blog geschrieben, sondern auf dem alten. Und ich bitte alle, die schon Ewigkeiten dabei sind und uns schon ganz am Anfang gebookmarkt haben, einfach mal den Cache zu leeren und zu reloaden, weil wir seit etlichen Folgen jetzt schon unser Blog bei WordPress hosten und dort sind. Und Steffen hat den Kommentar also nicht bei WordPress reingeschrieben, sondern noch bei unserem alten, was im Hintergrund weiterläuft. So dass wir eine E-Mail bekommen haben. Wir haben einen Kommentar bekommen, aber wir haben ihn erstmal nicht gefunden, weil wir gar nicht drauf gekommen sind, wo der noch zu finden ist. Aber Steffen, es ist angekommen. Und ich will kurz drüber berichten. Der Steffen verteidigt so ein bisschen Adobe. Ich habe mich das letzte Mal ziemlich aufgeregt über Adobe, weil sie mich echt geärgert haben. Und er sieht das etwas differenzierter, dass es gar nicht so einfach ist, für so viele verschiedene Plattformen und Versionen dann immer was bereitzuhalten. Ich denke, an dem Punkt wäre es trotzdem kein Problem, einen Download-Server zu haben mit einem CS3, wie es damals war. Das hätte man gar nicht weiterentwickeln müssen, es lief ja. Aber gut, wo er noch mal darauf hingewiesen hat, dass wir eben, das haben schon öfters Rückmeldungen ergeben, halt auch ziemlich eingeschränkt immer über Adobe oder Lightroom oder Photoshop eben berichten und über nichts anderes berichten. Und es gibt ja viele andere Programme und nicht nur diese teuren. Das haben wir auch dann oft immer wieder gesagt, ja, die gibt es, aber wir machen das ja hier nicht professionell, sondern das ist unser Hobby nebenbei und wir können jetzt nicht einfach mal quer durch den Gemüsegarten alle Programme kaufen und vor allem uns dann auch einarbeiten. Und wir haben uns halt auf ein bestimmtes Programm schon festgelegt, bevor es diesen Podcast gibt. Und das war halt Photoshop und Lightroom. Und darin kennen wir uns einigermaßen gut oder schlecht aus. Und deswegen hört ihr leider halt auch immer von unseren Erfahrungen in dem Bereich. Wir nehmen es uns nochmal vor, zu sagen, vielleicht kriegen wir es auch mal hin. Er hat hier GIMP erwähnt und GIMP ist echt immer eine Empfehlung, vor allem weil es sehr leistungsstark ist und eben nichts kostet. Da kann man gerne und gut mitarbeiten und bekommt genauso gute Ergebnisse hin. Das ist ein richtiger Einwand, Steffen, aber wir können halt das andere auch nicht alles abdecken. Wer gern mal ein GIMP-Review machen möchte und den aufnimmt und darüber berichten möchte oder über ein anderes gutes Programm, der ist herzlich eingeladen, etwas aufzunehmen. Wir spielen das gerne ab. Es gibt nicht nur Lightroom und Photoshop, es gibt wirklich viele andere gute Sachen, wobei wir auch schon einiges über AC/DC gemacht haben. Ich habe jetzt das letzte Mal Pixelmator aus meinem Frust vorgestellt, so dass wir versuchen, das, was wir eben kennen, auch nochmal vorzustellen. Ja, und die zweite Kritik, die er angesetzt hat, war zum iMac. Und er hat ihn hier völlig zerrissen als absolut untauglich für Bildbearbeitung. Und möchte da nochmal grundsätzlich was zu sagen, weil das vielleicht nicht immer jeder mitkriegt. Wir frotzeln da manchmal ein bisschen und sehen das aber als Spaß. Weder die Mac-Plattform noch die Windows-Plattform möchten wir hier irgendwie sagen, dass die besser oder schlechter ist. Es sind zwei unterschiedliche Systeme und ich denke, jeder kann sich auf jeder Plattform, auch auf der Linux-Plattform, einen super guten Rechner einrichten, mit dem man Fotobearbeitung machen kann. Und für uns ist das eher mal so ein Spaß zu frotzeln, wie Canon und Nikon. Der Michael wird immer aufgezogen mit seinen Canon-Kameras. Aber es ist ganz klar, bitte macht's nicht zu einer Religion. Für uns ist es nur Spaß. Und wir haben halt dann auch Spaß an unseren Computern, wenn wir uns das so herrichten, dass man schön mit Bildbearbeitung machen kann. Und das kommt dann halt manchmal durch. Aber bitte, wir wollen das nicht in den Himmel heben oder sagen, nur das eine oder das andere. Aber zu dem Kommentar, den du geschrieben hast, dass der Bildschirm absolut untauglich wäre, das kann ich wirklich jetzt für diesen 27 Zöller nicht sagen. Man kann da ordentlich Bildbearbeitung drauf machen. Von der Technik her ist da drin ein sogenanntes IPS-Panel. Das ist also schon ein etwas höherwertigeres Panel, nicht zu vergleichen, wie du gesagt hast, mit so einem 160 Euro LG. Das sind in der Regel TN-Panels drin. Das sind von der Physik her Panels, die es nicht mit einem IPS aufnehmen können, was Blickwinkelabhängigkeit, was Farbechtheit oder was den Kontrast angeht. Da ist das Panel vom iMac, was ja ein Nachteil ist sozusagen, weil das mit dem Computer fest verbaut ist und ich es nicht wechseln kann. Ich bin ja darauf angewiesen, das war seine Kritik, ist wirklich für den Hobby- und Amateur-Bildbearbeiter kein Problem. Damit kann man gut arbeiten. Es ist LED-Hintergrund beleuchtet. Und ich finde, es ist auch für so einen Riesenbildschirm, es sind 27 Zoll, das ist gigantisch, wenn man davor sitzt, auch einigermaßen ordentlich gleichmäßig ausgeleuchtet. Und diese Kritik kann ich jetzt also nicht teilen. Ich weiß aber nicht, was du für ein Gerät hast. Du redest von einem 23 Zoll, was gar nicht alt ist. Habe ich nicht gefunden bei Apple, was es sein sollte, aber du kannst mir gerne nochmal schreiben. Vielleicht ist einfach auch das Gerät defekt oder der Bildschirm total falsch eingestellt. Ich bin mit dem, was das Gerät hier mir bietet, an Geschwindigkeit und vor allem Fläche ist einfach auch sensationell, wenn ihr in Lightroom da arbeitet oder in einem anderen Bildprogramm und das Bild fast 1:1 in der 100% Ansicht sehen könnt. Und bei einem 12-Megapixel Bild ist es jetzt fast dann in der 100% Ansicht und ich sehe trotzdem noch die Panels fürs Arbeiten mit den Einstellmöglichkeiten. Das ist schon richtig gutes Arbeiten und ich kann die Kritik an dem Gerät prinzipiell verstehen. Ich kann das auch verstehen, dass jemand sich nicht auf so ein All-in-One festlegen möchte. Für mich war es eine Entscheidung, die okay war und man kann sicherlich damit arbeiten. Es ist nicht so, dass es nur Schrott wäre. Ja. Das waren die Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Wir würden uns auch weiterhin über Rückmeldungen freuen. Schickt uns Fragen, schickt uns Anregungen und wir werden es aufnehmen. Wir schaffen es vielleicht nicht immer sofort, es zu beantworten, aber wir sammeln und wir geben dann unser Bestes.
Außerdem freuen wir uns über Rückmeldung, zum Beispiel bei Facebook, sucht einfach nach Fotopodcast oder, wie schon angesprochen, bei Flickr. Können wir uns eure Fotos anschauen, können sie kommentieren oder ihr sagt eure Meinung zu den Fotos der anderen.
Ja, und zum Abschluss haben wir jetzt noch den Michael, der heute leider nicht da sein konnte. Aber ihr erinnert euch, wir hatten das letzte Mal ein Interview mit Anja über Fotos im Kino. Das war vor der Aktion, vor der Ausstellung. Und Michael hat nochmal ein Interview mit ihr gemacht, wie es denn nun war. Und das spielen wir jetzt zum Abschluss ein und verabschieden uns schon vorher von euch. Schöne Grüße, bis in 2 Wochen. Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Hallo Anja.
Hallo Michael.
Ja, hey Anja, schön, dass du die Zeit gefunden hast und dass wir zwei wieder zusammenfinden konnten. Denn wir zwei wollen heute berichten über
Foto im Kino.
Jawohl, die Review. wir ja schon in der Folge 58 angekündigt hatten, wollten wir uns kurz danach nochmal kurz schließen. Und du wolltest uns einfach mal kurz beschreiben, wie das Ganze denn war, wie du das erlebt hast, wie es die Besucher angenommen haben, wie überhaupt die Resonanz war. Naja, fangen wir mal von vorne an. Ja, am Samstag, den 26. März, war es soweit. Ihr habt euch auf den Weg gemacht nach Dresden.
Genau, das haben wir. Meine bessere Hälfte und ich, sind Samstagmorgen in Berlin schon losgetigert und wollen eigentlich den Tag noch nutzen, in Dresden noch ein paar Fotos zu schießen. Was uns aber das Regenwetter am Ende dann mehr oder weniger versaut hat. Und wir beim Mediamarkt in der Fotoabteilung gelandet sind und dort sozusagen uns die Zeit totgeschlagen haben. Ja, und gegen 17 Uhr sind wir dann aber am Kino gewesen, um uns dort umzuschauen, um zu schauen, wer schon da ist, mit den ersten Leuten zu reden, weil wir das Ganze auch ja fotografisch mit festhalten wollten.
Gut, also du hast schon angekündigt, dass du auch mitdokumentieren wirst, dass du also nicht nur dahin gehst und deine Bilder ausstellst, sondern natürlich die Kamera mitnimmst. Ihr wart dann zu zweit, sprich deine bessere Hälfte mit einer Kamera, du mit der anderen. Aber bevor wir jetzt mal gucken, wie ihr dann so den Beginn erlebt habt, wie war denn dein Gefühl beim Ankommen?
Ja, also das Kino war erstmal für mich sehr, sehr einladend. Es war ein kleines Kino gewesen, aber es war schon gut, dass, als wir da ankamen, ein paar der Veranstalter vor der Tür standen und man sozusagen Zufall schon empfangen wurde und sozusagen auch erst den ersten Zugang eigentlich hatte und schnell ins Gespräch dort kam.
Das heißt, ihr wurdet im Endeffekt direkt in Empfang genommen, ganz herzlich, man hat sich bekannt gemacht und somit war der Einstieg dann für euch auch wesentlich leichter, kann ich mir vorstellen. Wie war das dann für dich, mal die Kollegen aus dem Semi-Profi-Bereich kennenzulernen?
Also ich fand das sehr angenehm. Zum einen, weil man bisher immer nur Namen hatte und aufgrund meiner eingeschränkten Zeit, die mir zur Verfügung steht, ich auch nicht so die Möglichkeit hatte, überhaupt mal nachzugucken, wer steckt denn dahinter, was machen die überhaupt für Bilder, was ist das für ein Mensch? Und dadurch, dass die Gespräche, ja, hat das eigentlich relativ schnell auch funktioniert. Man hat sich verstanden, konnte ja über vieles schnell reden und über die Bildthemen, über die man ja dann auch gemeinsam hatte, zum Teil dann auch schnell ins Gespräch kommen.
Und ich kann mir vorstellen, dass ihr euch bestimmt auch mal darüber ausgetauscht habt, wer denn wie nervös war, wie der Abend verläuft, ob es gut angenommen wird. Gab es auch da irgendwo eine Resonanz so zwischen euch ausstellenden Personen?
Gab es. Also von ich bin total aufgeregt bis über ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt, gab es eigentlich alles. Aber ich glaube, so im Grundtenor alle waren im positiven Sinne zuversichtlich, dass der Abend auf jeden Fall irgendwas Spannendes bereithalten wird.
Und jetzt wart ihr ja um 17 Uhr da, das heißt mit genügend Zeit, euch erstmal umzuschauen und euch bekannt zu machen.
Genau.
Die Zeit bis zum Beginn der Veranstaltung ging dann für euch eher relativ schnell rum oder wuchs damit auch die Anspannung, die Nervosität, wer kommt, wie viele Leute kommen, wie wird es überhaupt angenommen?
Ja, natürlich war die Frage für mich eigentlich die ganze Zeit im Raum, wer wird dem Aufruf überhaupt folgen? Wer ist so fotobegeistert, dass er sagt, okay, ich gehe ins Kino, guck mir da 2 Stunden hintereinander Bilder an. Und das Lustige war so, als wir im Foyer saßen, konnte man halt zugucken, wie die Menschenmenge wuchs und mit einem Schlag waren sie alle weg, weil die Kinoveranstaltung losging. Und man dann so wieder nicht wusste, gerade eben hatte man noch Hoffnung, jetzt ist es schon wieder alles leer. Aber ja, diese Ängste waren ja am Ende dann doch unbegründet.
Ja, dazu kommen wir gleich ein bisschen später, denn gut, wir zwei haben uns ja wie sonst auch kurz vorher schon mal ein bisschen abgestimmt. Und ich weiß, dass die Resonanz ja ganz überraschend war. Lassen wir es einfach da mal kurz stehen.
Okay.
Denn ich habe ja schon gesagt, ich finde solch eine Art der Veranstaltung sehr interessant und ich finde es auch richtig toll, dass sowas überhaupt angeboten wird. Allerdings war halt dann doch die Frage, mal gucken, wie es angenommen wird. Ja, und dazu kommen wir gleich noch. Also so peu à peu hat sich ja dann auch bestimmt das Foyer gefüllt zu eurer Veranstaltung, Foto und Kino.
Genau.
Und die Gäste wurden vorher irgendwie in Empfang genommen oder sind dann direkt mit ihrer Karte in den Saal hinein und haben sich hingesetzt? Gab es irgendwie so einen kleinen Empfang oder eine kleine Ansprache? Wie war denn das so vom Veranstaltungsablauf her?
Ja, also die Gäste haben sich halt ganz normal wie zu einer Kinoveranstaltung auf der Tür getroffen, darauf gewartet, dass die Tore endlich aufgehen und sie rein können. Und es gab eine kleine Ansprache, aber das war dann sozusagen erst direkt im Kino, als dann alle drin saßen, die Veranstaltung losging und die Veranstalter, die Moderatoren des Abends dann sozusagen alle begrüßt und willkommen hießen.
Gut, also wir sind jetzt im Endeffekt schon so weit, dass die Türen sich geöffnet haben, die Gäste sind in den Saal hineingegangen und dann ist eigentlich das passiert, bevor die Veranstaltung gestartet ist, was mich wirklich erstaunt hat. Gäste kamen und noch mehr Gäste kamen und weiterhin Gäste kamen und auf einmal kamen zu viele Gäste.
Genau. Mit einem Schlag ging das Gerücht unter den Fotografen rum, dass die Kasse wohl die Ausgabe von Karten ja erst einmal verweigert hätte. Und schnell wurde auch klar, warum. Weil die Besucher mittlerweile schon auf den Treppen saßen, weil es keine Plätze mehr gab. Ich hatte meinen zu dem Zeitpunkt auch schon geräumt, meinen erkämpften Platz zum Fotografieren, habe dann selber auch auf der Treppe gesessen. Ja, und es sind auch Leute weggeschickt worden, die sozusagen wirklich nicht mal die Gelegenheit hatten, nicht mal auf der Treppe dem Ganzen beiwohnen zu können.
Ja, und manche Personen sind auch dann leider durch Verkehrsprobleme zu spät gekommen und die hatten dann genau. Das Problem, die kamen nicht mehr rein.
Genau, die standen dann vor der Tür und durften sich die Zeit anderweitig totschlagen.
Ja, das ist wie im echten Kino, wer nicht rechtzeitig innerhalb der Reservierungsfrist kommt, hat keinen Platzanspruch mehr.
Genau.
Wahnsinn, also wirklich schon mal ganz toll, die Resonanz ist echt der Knaller, einen ganzen Kinosaal zu füllen und zwar die Gänge mit hoch, soweit es halt das Kino zugelassen hat und genau. Ohne dabei natürlich die Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen irgendwo zu behindern. Ja, und dann schloss sich die Tür, der Saal wurde abgedunkelt und Kerstin Dölle und Jens Laubmann, die beiden Moderatoren des Abends, eröffneten die Veranstaltung.
Genau, die haben den Abend mit einer Rede eröffnet und versucht, in den Abend hineinzuführen, indem sie den Zuschauern verraten haben, was jetzt alles auf sie zukommt, dass es um mehr geht als nur Fotos schauen, dass man Fotos in einer gewissen Weise fühlen muss und ja, und dass es natürlich auch Interviews mit einzelnen Fotografen geben wird. Und was ich sehr, sehr spannend fand, dass sie das Ganze auflockerten, indem sie zu jedem Fotografen, bevor er seine Bilder zeigen konnte, ein Gedicht vorgelesen haben, um so ein bisschen in die Thematik hineinzufinden und sich gedanklich darauf einzustellen.
Sehr schöne Eigenschaft, das lockert das Ganze dann dementsprechend auch ein wenig auf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bei dem einen oder anderen Besucher die Hirnzellen ein bisschen angestrengt hat, erstmal vielleicht im Vorhinein schon zu erkennen, wer denn damit gemeint ist.
Also die Gedichte, ich habe leider nicht mehr so die Inhalte zu den Gedichten im Kopf, aber ich denke, sie waren alle einfach, sollten zum Nachdenken anregen, ohne dann, dass man da schon rausgehört hat, um welchen Fotografen es gehen könnte oder in welche Richtung seine Bilder gehen, sondern es waren einfach ja gesprochene Bilder. Während dann wiederum, ja, wenn Bilder gezeigt wurden, man ja sozusagen diese Bilder, die man sieht, widersprechen lassen musste. Also diese Doppeldeutigkeit. Man hört Worte, muss sich ein Bild vorstellen, man sieht ein Bild und muss hereininterpretieren, was dieses Bild einem eigentlich sagen wollte. Und das war eigentlich ein roter Faden, der durch den ganzen Abend ging.
Und dieser rote Faden lockerte dann auch die Veranstaltung zusätzlich mit auf, wobei auch die einzelnen Bildvorträge mit Musik untermalt wurden.
Genau, also jeder Fotograf hatte sozusagen die Aufgabe, sich passende Musik zu seinen Bildern zu überlegen und zu sagen, okay, diese Musik spiegelt das, was ich eigentlich mit dem Bild ausdrücken will, wieder und untermalt das Ganze noch.
Das heißt, jeder Fotograf war für die Zusammenstellung seiner Bilder und die dazu passende Musik eigenverantwortlich. Das heißt, du hast dich vorher hingesetzt, hast deinen Kopf gemacht, welche Bilder nimmst du, welche Musik könnte dazu passen und hast das dann vorher abgegeben, sodass es dann gezeigt werden konnte. Und so haben es dann auch die anderen gemacht.
Genau, also wir hatten halt ein paar Vorgaben, an die wir uns halten mussten. Das heißt, jetzt die Anzahl der Bilder, beziehungsweise wollten sie so gerne auch drei verschiedene Themenbereiche, in die man zeigen könnte. was natürlich nicht bei allen Fotografen funktioniert hat. Ja, und ich hatte zum Beispiel das wahnsinnige Glück, dass bei mir zwei von meinen drei Themen eigentlich schon vorgegeben wurden durch den Veranstalter, weil die gesagt haben, das ist das, was mich halt auszeichnet und das, was sie auch gerne sehen wollen würden.
In der Hinsicht, glaube ich, wäre in meinem Fall, hätte es mir unheimlich geholfen, meine Bilderauswahl vielleicht ein bisschen schneller auf die richtigen Bilder zu begrenzen, was ja nicht unbedingt immer einfach ist. Und wir haben jetzt auch so eine Veranstaltung hier in Fürsteneck und auch da müssen wir alle 20 Bilder abgeben mit dem Bereich Natur und Landschaft und Licht vor allem. Und uns wird gerade heiß und kalt, wenn wir überlegen, was wir alles noch zu tun haben.
Ja, genau. Also ich war da auch schon froh, dass es so ein bisschen eingekesselt war und ich sozusagen auch im Bereich der Konzertfotografie schon auf eine spezielle Band festgesetzt wurde, die ich da präsentieren sollte, weil die Veranstalter, die Fotografen, die fotografieren ja alle selber und sozusagen wussten, dass ich da viel fotografiere und auch gute Ergebnisse drin habe.
Ja, ich wiederhole mich da in der Hinsicht im Vergleich zum Interview, das wir vorher geführt hatten, vor der Veranstaltung. Das spricht eindeutig für dich und deine Bilder.
Ja.
Ja, also das darf man durchaus mal sagen. Eigenlob stinkt, aber wenn man gelobt wird, bleibt es duftfrei.
Okay, dann lob du weiter. Dann muss ich das nicht tun. Ja, nein, es ist immer noch ein ziemlich unangenehmes Gefühl, wenn man dann selber dann plötzlich, ja, was heißt, erkennt oder selber sich eingestehen muss, die Qualität der Bilder ist in einem Niveau angekommen, wo man dann auch selber sagen kann, man ist gut in dem, was man tut. Also ich glaube, das sind viele Fotografen, gerade im Amateurbereich noch, die sich einfach immer wieder unterschätzen und sagen, nee, ich kann das nie und die anderen Bilder sind alle viel, viel besser. Und ja, aber das, was man halt an diesem Abend auch gesehen hat, war durchweg, also es gab von diesen, keine Ahnung, wie viele Bilder da gezeigt wurden, vielleicht ein oder zwei, wo ich gesagt hätte, Bilder, nicht Fotografen, wo ich gesagt hätte, okay, das hätte ich jetzt so vielleicht nicht in die Auswahl genommen, aber durch die Bank weg Bilder, wo Gänsehaut da war, wo teilweise Tränen geflossen sind, was man so dann hinterher an Publikumsreaktionen mitbekommen hat, wo gelacht wurde, wo man einfach so wirklich das Gefühl hatte, Mensch, die Leute, die da fotografieren, sind mit Leidenschaft dabei und die können was und die bringen was und die zeigen das auch.
Es wurden richtig Emotionen geweckt. Das ist
genau.
Wahnsinn. Jetzt werden wir kurz in Emotionen gehen. Wie hast du dich denn gefühlt, als dann der Moment kam und deine Bilder als nächstes auf die Leinwand kamen?
Ja, wahrscheinlich genauso wie jetzt, während wir hier reden. Ja, also ich hatte überhaupt noch nicht damit gerechnet, dass meine Fotos so schnell ist jetzt falsch gesagt, aber so doch trotz allem so plötzlich so früh kamen. Und als da mein Name fiel, hatte ich Herzrasen und dachte so, oh, jetzt hast du das Gedicht dazu verpasst. Und dann ging es auch schon los und der erste Song lief und ja, ich habe dann einfach nur noch die Bilder angeguckt und versucht irgendwie aus dem Publikum herauszuhören, kommt da irgendwas, hört man irgendwas Negatives, hört man irgendwie Emotionen, irgendwas Positives, also hört man irgendwas in dieser ganzen Lautstärke von Musik.
Und hat man was gehört?
Ja. Ja. Also, das war dann auch das, was mich eigentlich so wieder ein bisschen lockerer werden ließ, als dann das Publikum bei einigen Tierbildern von mir anfing, herzhaft zu lachen und man dann so mitbekam, so, ach, das ist damit gemeint und oh, da ist ja noch was und zum Teil Sachen halt ja erst bei längerer Betrachtung wahrgenommen wurden. Also ich hatte da ein Zebra-Bild drin, wo ganz, ganz viele Zebras ineinander stehen und man doch erstmal schnell gucken muss, wo fängt ein Zebra an, wo hört das andere auf? Und ja, leicht verwirrende Bilder. Aber so muss es halt sein. Die Bilder sollen ja den Betrachter doch irgendwie zum Nachdenken, hingucken, interpretieren, anregen.
Weißt du ungefähr, wie lange denn ein Bild angezeigt wurde im Kino? Also wie lange da die Verweildauer war? Wie viel Zeit wurde dem Betrachter gegeben? Kannst du das so ungefähr vom Gefühl her vielleicht sagen? Ich denke, wenn man gerade so...
Muss ich in meinen Unterlagen nachgucken. Also ich würde jetzt sagen, 20 Sekunden, 30 vielleicht. Also die Veranstalter wollen sich auf jeden Fall Zeit nehmen, weil man ja dieses schnelle Durchgeblätter sehr oft kennt und dass Bildern gar nicht die Zeit gegeben wird normalerweise, die ein Bild braucht, um wirklich wirken zu können. Und das wollten sie auf jeden Fall umgehen und ausreichend Zeit dann auch zur Verfügung stellen. Also ich würde sagen 20 Sekunden, 30 Sekunden, irgendwie so in der Drehe wird es schon gewesen sein.
Ja, ich denke mir, dass gerade wenn das Zebrabild, das du angesprochen hast, ich hatte schon das Vergnügen, es mir anzugucken. gerade wenn der Betrachter ein wenig länger braucht, um wirklich mal den Anfang eines Zebras und das Ende eines Zebras und den Beginn des nächsten Zebras, das alles zu erkennen oder erkennen zu können, dann braucht man auch ein bisschen Zeit. Bilder wirken ja auch am besten, wenn man sich die Zeit nimmt und das Bild in Ruhe betrachtet oder betrachten kann.
Und die Zeit hatte man dort auf jeden Fall, konnte sozusagen in allen Ecken irgendwelche Sachen noch entdecken und nicht nur das Hauptmotiv, was einem sonst immer gleich ins Auge sticht.
Durftest du wie viele Bilder insgesamt präsentieren?
Also insgesamt habe ich 15 Bilder gezeigt.
Das war so für alle Fotografen gleich als Vorgabe, so um die 15 Bilder?
Genau.
Gut, ne, ich überlege nämlich gerade, wir haben ja berichtet, das ist eine Spielfilmlänge, das heißt wenigstens anderthalb Stunden an Veranstaltung.
Genau.
Und anderthalb Stunden zur Bilderbetrachtung kann man sich vielleicht als langwierig oder vielleicht auch langatmig vorstellen. Wie hast du das denn erlebt?
Ja, das war eigentlich so mein Hauptproblem mit, dass ich am Anfang dachte, Mensch, wenn ich da nicht mit Kamera rein kann und das Ganze dokumentieren kann, werde ich wahrscheinlich relativ schnell mich langweilen, weil ich auch nicht wirklich zwei Stunden auf meinem Hintern sitzen kann und ja diese Ruhe habe, einfach nur zuzuschauen. Aber ich bin positiv überrascht worden an diesem Abend. Ich habe relativ wenig Bilder gemacht und habe aber wirklich die Fotos der Fotografen alle wahrgenommen und habe mir auch wirklich die Zeit nehmen können, da zu folgen und mitzufühlen. Also es war wirklich also wir haben nach einer Stunde eine Pause gemacht und die Pause kam sehr überraschend. Also ich hätte die nicht wirklich zu dem Zeitpunkt schon gebraucht.
Das heißt auf gut Deutsch, die Zeit verstrich wie im Fluge, wie man ja so schön sagt. Und schwupps genau. War der Abend vorbei.
Ja.
Ja gut, ich sag mal, das ist, wenn man es schafft, einen ganzen Saal von interessierten Menschen zu begeistern und ihnen einfach das Gefühl der Zeit zu nehmen für den Augenblick der Betrachtung der Bilder durch die musikalische Untermalung und die Moderation, die den ganzen Abend ja eigentlich hat fortwährend weiterlaufen und leben lassen, dann muss man sagen, ist es wirklich ein durchgehender Erfolg. Der Saal war ausverkauft. Die Zeit ging schnell rum, man hat sich gut unterhalten gefühlt. Das heißt, wahrscheinlich, wenn die Pause so schnell kam, ging die Zeit bis zum Ende für dich ähnlich schnell rum. Und wie ging es denn danach dann weiter?
Ja, also nachdem dann die Menschen aus dem Kino raus sind, gab es im Foyer noch Prosecco für alle. Da wurde immer brav wieder ausgeschenkt und man konnte dann so in einer gemütlichen Runde noch sich miteinander austauschen. Also es waren dort sehr, sehr viele Gruppen, die sich gebildet haben und Gespräche, die in den unterschiedlichsten Ecken geführt wurden. Und es hat eine ganze Weile noch gedauert, bis dann das Foyer auch leer war, beziehungsweise wir darauf aufgebrochen sind, um hinterher noch in einer, oh Gott, in einem Restaurant, glaube ich, war es, keine Kneipe, noch Abendbrot zu essen und dort den Abend für die Fotografen ausklingen zu lassen.
Oh, und nochmal Smalltalk bei einem schönen, gemütlichen Essen.
Genau.
Das hat auch was für sich. Gibt es ein Fazit von dir über den Abend? Wie würdest du das Ganze jetzt so abschließen, nachdem ja doch ein paar Tage vorbei sind und ein paar Nächte drüber geschlafen hast? Würdest du das Ganze beschreiben?
Also ich würde es auf jeden Fall als Erfolg sehen, auch weil einfach das Feedback von den Leuten, die da waren, positiv war. Also ich habe nichts Negatives gehört und auch das, was ich jetzt so im Nachhinein durchs Internet noch erfahren habe, da haben sich Leute gemeldet, die gesagt haben, schade, dass ich es zu spät erfahren habe, aber schön, dass es so eine Sache jetzt im Dresdner Raum gibt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es wie stattfindet. Dass die Veranstalter den Mut haben, diese Sache wirklich durchzuziehen und regelmäßig anzubieten und Fotografen die Möglichkeit zu geben, ja, diese Plattform zu nutzen und ja, ihre Bilder präsentieren zu können.
Das war ja die Grundidee, das als wiederkehrende Veranstaltung zu machen, auch mal mit wechselnden Fotografen. Aber so wie ich dich jetzt verstehe, wenn sie nochmal auf dich zukommen würden, würdest du auch nochmal mitmachen.
Genau.
Ha, erwischt.
Ja. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt durchaus erstmal genug andere Fotografen haben, die dann sozusagen den Abend füllen können, bis dann sich Wiederholungen oder Doppelungen da ereignen, das durchaus noch ein paar Jahre dauern kann.
Ja, wir sind ja auch noch jung.
Ach ja, glaub, das stimmt.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann war der Abend für dich nicht nur eine Veranstaltung, an der du selber Bilder präsentiert und ausgestellt hast, nicht nur selber fotografiert hast, sondern du hast auch ein wenig was in Erfahrung für dich mitnehmen können. Sprich, du konntest vergleichen, wie denn deine Arbeiten im Vergleich zu den Bildern der mit anwesenden Fotografen sind. Und hast dabei was für dich festgestellt?
Ja, ich habe ja vorhin schon die Leidenschaft angesprochen, mit der viele Amateurfotografen ihrem Hobby nachgehen, und bin der Meinung, dass ich da vor allem mancher Profifotograf durchaus eine Scheibe abschneiden kann, weil dort, ja, ich will jetzt nicht sagen aus Zeitmangel, aber irgendwo müssen ja die Gründe herkommen. Also ich sehr oft mit den Ergebnissen auch nicht zufrieden bin, wenn ich dann hinterher mitkriege, oh, was, das hat einer gemacht, der das beruflich macht. Und wenn ich dann sehe, was dort auf dieser Leinwand gezeigt wurde, sind das Welten. Also einfach wow. Was aber genauso spannend war, so wenn man die eigenen Bilder sieht, dass man ja auch auf dieser Größe dieser Leinwand plötzlich überhaupt keine Probleme mehr mit Rauschen oder Unschärfe hat. Also man ist ja selbst immer so kritisch, dass man sagt, oh, ich sehe es hier auf meinem Bildschirm im Vollbild und das rauscht und rieselt und die Schärfe sitzt nicht da, wo sie soll. Und dann hat man das auf dieser riesigen Leinwand und das spielt alles keine Rolle. Also man sieht dieses Rauschen nicht, obwohl man genau weiß, man hat bei diesem Konzert mit, gut, mein Konzertbildern war es, glaube ich, ISO 800 im Schnitt, aber man kämpft mit ganz anderen Situationen und das Ergebnis reicht trotzdem aus und man kann trotzdem seine Wände damit tapezieren, ohne dass es irgendwie Qualitätsverluste gibt. Also das war für mich so im Anbetracht meiner Bilder, wo ich gesagt habe, Mensch, es funktioniert, es reicht aus.
Ja, ich denke, das ist auch erstaunlich, wenn man seine Bilder überhaupt mal in so einer Größe sehen kann. Also wenn man nicht gerade das Glück hat, dass irgendwo an der Häuserwand einem großen Plakat, als Fassade und Verkleidung ein Bild verwendet wird, kommt man eigentlich nicht in den Genuss. Erfüllt genau. Dich das nicht auch mit so ein bisschen Stolz, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man sich das so anguckt?
Ja, ich glaube, Stolz ist das falsche Wort. Es ist eher mehr so ein Glück, dass man in den Genuss gekommen ist, es überhaupt mal so erleben zu dürfen, dass man auserwählt wurde, dass man seine eigenen Werke in dieser Größe überhaupt mal wahrnehmen kann. Weil ansonsten, wie du schon sagst, dann kommt man schon mal dazu. Ich meine, ich könnte mir jederzeit wahrscheinlich ein Kino anmieten für einen Abend und meine Bilder einer Diashow durchlaufen lassen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sie wirken, aber es wäre nicht das Gleiche.
Ich glaube, wir würden kommen.
Na, das mache ich dann privat.
Genau. Ja, also ein durchaus gelungener Abend, ne? Aber ich weiß ja im Endeffekt, dass, wie du so schön gesagt hast, ein gelungener Abend eigentlich nicht ohne eine lustige Begebenheit ablaufen kann. Da war doch was. Was war denn da?
Ja, muss ich das erzählen?
Ja, komm.
Okay. Ja, es war am Ende der Veranstaltung, als Jens dann sich bei den Fotografen bedanken wollte. Von denen muss ich jetzt noch dazu sagen, das habe ich nämlich noch nicht gesagt, erstaunlicherweise fast alle persönlich anwesend waren. Und wir hatten sogar Leute aus der Schweiz und aus Stuttgart da. Also selbst die haben diesen langen Weg in Kauf genommen, um diesem Abend in Dresden beiwohnen zu können und das Ganze mit live zu erleben. Also Hut ab. Ja, jedenfalls sind wir da alle gerade auf die Bühne geholt worden und ich hatte noch die Kamera in der Hand, war am Film, weil ich die ganzen Interviews so ein bisschen mitschneiden wollte oder sollte, wie auch immer. Ja, hörte dann hinter mir schon den einen Fotografen sagen, der dann meinte, komm, du musst aber mit. War mir ja klar, aber ich bin da ja nun auch nicht ganz so wild drauf. Hab dann gewartet, bis alle Fotografen an mir vorbei waren. Und ich dachte, okay, jetzt musst du wohl mit. Und dachte aber, es ist zu schade, jetzt die Kamera einfach auszumachen und habe die Kamera laufen lassen. Und versucht sozusagen auf dem Weg zur Bühne weiter zu filmen, beziehungsweise dann so die ersten Umarmungen und Danksagungen noch irgendwie mitzuschneiden. Ja, und dabei ist es passiert, dass ich dem lieben Moderator Jens übersehen wurde, als es dann darum ging, dass er noch ein Blümchen in der Hand hatte und ich wusste, zu wem dies eigentlich gehört.
Das heißt, du wurdest dann praktisch ganz schnell von der ausstellenden Fotografin zu der dokumentierenden Fotografin gemacht.
Genau, so sah es aus. Tja, aber als er es dann merkte, wo es dann hingehört, hat man gemerkt, dass es ihm wahnsinnig leid hat. Und ja, extra Knuddler hat das Ganze dann wieder gut gemacht.
Ja, du Anja, das ist also wirklich eine nette Begebenheit, die das Ganze nochmal richtig schön charmant abrundet zum Schluss. Ein extra Knuddler zum Wiedergutmachen und einen Blumenstrauß noch als Andenken. Ich glaube, das ist doch was, das ist eine schöne Erinnerung, das war eine tolle Geschichte und das wird mit Sicherheit auch noch eine Zeit lang aktuell bleiben, denn dafür hast du gesorgt. Bei mir hat ja so ein kleiner Spatz gepetzt und hat mir schon mitgeteilt, dass du ein Video geschnitten hast, beziehungsweise eine Bilder-Videoshow, wie auch immer. Ihr könnt euch das mal angucken auf Vimeo. Den Link setzen wir uns bei uns in den Blog und dadurch bekommt ihr die ersten Eindrücke von den gezeigten Bildern von Anja und auch ein bisschen von der Veranstaltung. Vom Füllen des Foyers bis zum Prosecco am Ende. Alles das hat Anja ein bisschen mitdokumentiert. Und schaut es euch mal an. Lasst uns mal wissen, ob euch sowas auch interessieren würde. Wer weiß, Jens Laubmann möchte das nicht zum letzten Mal machen. In Dresden gibt es das wahrscheinlich wieder. Eventuell gibt es dann noch ein, zwei andere Ecken Deutschlands, wo man sich das vorstellen kann. Meldet euch einfach mal. Anja, ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken.
Bitte, bitte, bitte.
Für die Zeit, dafür, dass du dich mit uns in Verbindung gesetzt hast. Wir erst ein Interview und jetzt noch die Review mit dir machen konnten. Ich denke, wir haben einigen Hörern einfach mal aufgezeigt, was es noch so alles gibt, dass Fotos nicht nur auf Flickr, Facebook und sonstigen Plattformen präsentiert werden können, sondern auch großformatig im Kino mit einem tollen Programm drumherum, abendfüllend einen Saal bis zum Platzen zu bringen. Fotoshow in XXL, ganz groß, Foto im Kino. Vielen lieben Dank und tschüss, bis bald.
Bis bald, tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.